Hallo, junger Mann. Sie sind zu unruhig. Es ist doch Weihnachten. Das besinnliche Fest steht doch kurz bevor.
Ach ja, also mir ist so überhaupt gar nicht nach besinnlich. Und in meinem Leben, da geht momentan alles so drunter und drüber.
Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Nehmen Sie doch Platz.
Oh.
Darf ich Ihnen eine Praline anbieten?
Ja, ja, danke.
Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Erwin.
Ich heiße Josef.
Ah, Josef. Was ist denn eigentlich passiert, Josef?
Naja, so genau kann ich das gar nicht erklären. Ich meine, ich verstehe das ja selber nicht so ganz genau, in welche Richtung ich jetzt fahren soll. Und naja, also dabei ist das so wichtig. Also nicht nur für mein Leben, sondern naja, für den weiteren Verlauf auch von anderen.
Sie machen mich aber jetzt neugierig.
Ja, also es ist so verrückt und unwahrscheinlich. Also wahrscheinlich können Sie mir das gar nicht glauben, wenn ich das jetzt erzähle.
Erzählen Sie schon. Erzählen Sie.
Also meine Freundin ist schwanger. Aber das Kind ist nicht von mir. Und ja, ich weiß nicht, ob ich zu Maria zurückfahren soll oder ob ich sie verlassen soll.
Okay. Sie sind verletzt und gekränkt und vielleicht auch durcheinander, weil Sie ja Ihre Freundin lieben, aber andererseits auch von ihr enttäuscht sind wahrscheinlich. Aber ich muss gestehen, so ungewöhnlich ist diese Geschichte gar nicht. Das kommt immer wieder mal vor.
Naja, ich glaube, also in meinem Fall ist sowas noch nicht vorgekommen. Sie müssen wissen, ich habe nichts getrunken oder so, aber letzte Nacht ist mir ein Engel begegnet und der hat mir gesagt...
Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.
Okay, das ist wirklich was Besonderes. Und ja, das klingt sehr ungewöhnlich. Sie haben Angst, gell? Das verstehe ich, ja. Beziehungen sind nicht immer einfach. Das Leben ist nicht immer einfach. Und wissen Sie, jemand sagte einmal, das Leben ist wie eine Packung voller Pralinen. Sie wissen nie, was Sie bekommen. Und Sie scheinen gerade eine ganz besondere, spezielle Praline von Gott reich zu bekommen. Also ich persönlich glaube, es würde sich lohnen, diese anzunehmen. Oh, es ist schon spät, der Zug kommt gleich, ich muss ja los. Ach, ich darf den nicht verpassen. Ich wünsche Ihnen ein besinnliche Weihnachtstage, ein Weihnachtsfest und alles Gute. Und machen Sie es gut.
Ja, ich glaube, da hinten kommt schon Ihr Zug. Ne?
Ach, übrigens, die Pralinen, die schenke ich Ihnen.
Dankeschön. Danke für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
Alles Gute Ihnen auch. Wiedersehen.
Alles.
Darf ich mich vielleicht bei Ihnen hinsetzen?
Ja, natürlich. Setzen Sie sich.
Dankeschön. Oh ja, gerne. Eine nehme ich. Ich heiße übrigens Jenny. Und Sie?
Ich heiße Josef.
Freut mich, Sie kennenzulernen.
Auch so. Ja, verzeihen Sie mir vielleicht eine recht persönliche Frage. Ich meine, haben Sie Angst? Also ich meine, jetzt vor der Geburt und der Zukunft Ihres Kindes und so. Also ich meine, die Zeiten sind total komisch. Also momentan überall Krisen, Konflikte, Umweltzerstörung. Also Sie müssen wissen, meine Freundin ist schwanger und ich denke gerade darüber nach, ob ich sie heiraten soll.
Ja, ich mache mir schon manchmal Sorgen und ich habe auch ein bisschen Angst. Aber wissen Sie, ich liebe mein Kind und ich freue mich sehr drauf. Und bei den Sorgen ist es einfach so, ich versuche mich nicht so sehr damit zu beschäftigen, sondern ich lenke mich dann lieber ab. Was ist denn bei Ihnen?
Ja, ich liebe Maria über alles. Natürlich. Aber ich habe natürlich auch Angst, was die Zukunft angeht, was so alles auf mich zukommt.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, wer weiß schon, was die Zukunft für uns bereithält. Aber wissen Sie, ich glaube an die Liebe. Und für die Liebe, da lohnt es sich zu kämpfen und der Angst nicht das Kommando zu überlassen.
Ja.
Vor kurzem, da hat der Entertainer Seth MacFarlane ein Album rausgebracht mit säkulären Weihnachtsliedern. Und das ist ein ganz nettes Album mit toller Stimmung. Es ist jazzig, es ist ganz leichte Unterhaltung, es ist gemütlich und es ist genau die richtige Dosis Kitsch. Es klingt so nach einer Version der 50er Jahre, die es wahrscheinlich nie gab, aber die man gerne miterlebt hätte. Und ich finde, wenn ich so das mir anhöre und in die Atmosphäre dieses Weihnachtsalbums reingehe, also an Frosty the Snowman, da gibt's nichts auszusetzen, ja, oder Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Das stimmt schon, ja. Das passt zu so einem Bild von Weihnachten, das ich gemütlich finde, wo man so das Wohnzimmer mit etlichen Lichterketten schmückt und wo man dieses eine aufwendige, zu aufwendige, aber sehr leckere Rezept ausprobiert, das man dann 364 Tage nicht mehr testet, weil es so aufwendig ist. Das ist eine ganz bewährte und legitime Form, Weihnachten zu feiern. Ich selbst werde das heute Abend tun und ich kann mir vorstellen, etliche der Anwesenden ebenfalls. Man feiert bei so einem Abend, bei so einem Anlass die Familie, man feiert einander und das ist ja nicht nichts. Das ist nicht einmal wenig. Aber gleichzeitig ist es ja so, und Katrin hat das in der Anmoderation schon betont, dass Weihnachten ursprünglich für mehr steht. Für viel mehr. Ja, Weihnachten steht für eine grundsätzliche und für eine ganz einschneidende Überzeugung. Nämlich, Gott hat diesen Planeten nicht sich selbst überlassen. Gott hat die Menschheit nicht sich selbst überlassen. Er war uns nie fern. Und vor rund 2000 Jahren, da kam er uns so nah, dass er sich unserer Lebenswirklichkeit, unseren Grenzen und unserem Schmerz direkt ausgesetzt hat und einer von uns, ein Mensch wurde. Die Bibel berichtet das an zwei Stellen, in zwei Geschichten. Und jetzt in den nächsten Minuten werden wir uns eine dieser beiden Geschichten anschauen und dort, Ereignissen und Überzeugungen begegnen, von denen ich mir sicher bin, dass sie die Kraft haben, uns zu inspirieren. Ich lese aus dem Matthäusevangelium aus Kapitel 1 einige Verse. Und dort steht Folgendes. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Was wir jetzt gerade im Anspiel hier gesehen haben oder was da so angedeutet wurde, das war eine enorm ernste Situation. Wir wissen heute, wie das jüdische Recht damals aussah. Laut dem Recht der damaligen Zeit, da hatte die Verlobung denselben Rechtsstatus wie die Ehe. Also die beiden, Josef und Maria, galten schon als verheiratet. Dass Maria jetzt schwanger wird, ohne mit Josef geschlafen zu haben, das hat man als einen massiven Rechtsbruch aufgefasst. Und theoretisch hätte Josef jetzt sogar, wenn er das gewollt hätte, versuchen können, sie vor Gericht zu bringen und zu erwirken, dass sie mit der Todesstrafe bestraft wird. Das wäre so im Extremfall möglich gewesen, ja, als Folge auf diesen Rechtsbruch. Aber zum Glück war die Beweislast für die Ankläger sehr, sehr hoch. Gott sei Dank. Das Mindeste, was in so einem Prozess, bei so einer Anklage aber rausgekommen wäre, wäre ein ganz bestimmter Blick auf die werdende Mutter gewesen. Man hätte sie für den Inbegriff einer unmoralischen Person gehalten. Der Text, den wir gerade gehört haben, berichtet von etwas anderem, nämlich, dass der werdende Vater sich für eine andere Lösung entscheiden möchte. Er will Maria entlassen. Das bedeutet, dass er ihr schriftlich die Scheidung bestätigen möchte, durch einen sogenannten Scheidebrief. Damit, mit so einem Brief, übernimmt er die Verantwortung. Und sie ist einigermaßen raus aus der Sache. Also, was ihn da zu erwarten scheint, das ist aus seiner Sicht ein zweifacher Schaden. Also nicht nur, dass er davon ausgehen muss, dass Maria, seine Verlobte, offensichtlich untreu war, sondern Josef ist bereit, als Gedemütigter, als Gehörnter, würden wir vielleicht sagen, auch noch den Kopf hinzuhalten. Was für eine unangenehme und schmerzhafte Situation. Und so beginnt die Weihnachtsgeschichte. Mit dem Ende familiärer Träume. Dabei haben diese Träume doch gerade erst angefangen. Ich weiß nicht, ob damals eine Ehe romantisch so aufgeladen war wie im 21. Jahrhundert. Ich vermute eher nicht. Aber auch damals haben werdende Eheleute doch nur das Beste gehofft und hatten gewisse Erwartungen an die Zukunft. Wenigstens, dass es ein friedliches Leben wird. Aber direkt zu Beginn, noch vor der Hochzeit, da scheinen Gegenwart und Zukunft dieses Paares, dieser Ehe, gewissermaßen in Trümmern zu liegen. Josef, diese beeindruckende Persönlichkeit, will diesen Albtraum beenden auf sehr elegante Art und Weise. Und da erscheint ihm ein Engel Gottes und erklärt ihm diese Situation. Wir lesen in der Bibel nur den sehr schlichten Satz: Das Kind ist aus dem Heiligen Geist. Und Josef glaubt dem Engel. Er glaubt Gott. Und er bleibt tatsächlich, wir haben ja vorhin im Anspiel von Kampf gehört, und ich glaube, das war es. Es war ein Kampf, sich darauf einzulassen. Er bleibt. Und die beiden machen weiter und wieder erwarten, ist das Ende der Träume nicht gekommen. Ich habe mich gefragt, wie muss dieser Satz, diese Erklärung des Engels geklungen haben, als Josef mit anderen Männern zusammensaß. Ich weiß nicht, ob er sowas wie einen Stammtisch hatte, wo er irgendwie nach Feierabend noch mal eine Stunde mit anderen Männern, vielleicht mit anderen Handwerkern reden konnte. Aber ich versuche mir das so ein bisschen vorzustellen. Da ist so eine Männerrunde und einer der Kollegen sagt, das Baby ist nicht von dir, aber von einem anderen Mann ist es auch nicht. Und ich stelle mir so einen ungläubigen, vielsagenden Blick in der Runde vor und die unausgesprochene Frage, Jungs, wer sagt es ihm? Also einer muss ihm das sagen. Ich glaube, es war nicht nur ein innerer Kampf. Ich kann mir gut vorstellen, es war auch ein Kampf mit dem, was andere Menschen sich so denken. Dass die Weihnachtsgeschichte mit einer Tragödie beginnt und dann an dieser Tragödie haarscharf vorbeischrammt, das verrät mir, persönliche Krisen, bittere Enttäuschung, der Verlust des Vertrauens und der Verlust von Hoffnung, die können erlebt, durchlitten und überstanden werden. Persönliche Krisen können erlebt, durchlitten und überstanden werden. Sie sind nicht das Ende unserer Geschichte, selbst wenn sich manche Krise so anfühlen sollte. In der Weihnachtsgeschichte, da gibt es aber nicht nur eine persönliche Krise, sondern auch eine gesellschaftliche, eine nationale. Das Matthäusevangelium berichtet von einem König, der auf krankhafte Weise unsicher ist und der potenzielle Konkurrenten nicht ertragen kann und nicht mal am Leben lassen kann. Und dann lesen wir in Matthäus Kapitel 2 das Unvorstellbare, nämlich, dass dieser, ja, man muss das so sagen, wahnsinnige König Herodes alle potenziellen Konkurrenten umbringen lässt, indem alle Jungs bis zu 2 Jahren in der Region von Bethlehem sterben müssen. Was muss das für eine Stunde gewesen sein? Ein Blutbad, eine unfassbare Tragödie. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, der Vater eines dieser Kinder gewesen zu sein. Die Weihnachtsgeschichte, die strotzt vor Bedrohungen. Bedrohungen, die nur eine Familie betreffen und solche, die eine ganze Stadt in Mitleidenschaft ziehen. Und damit hat die Weihnachtsgeschichte unter Umständen ein paar Parallelen zu uns heute und vielleicht ja auch zu unserer Situation. Vielleicht leben auch wir gerade in Unruhe. Vielleicht kämpfen auch wir mit uns selbst und mit den Menschen, die wir am meisten lieben. Oder zumindest am meisten lieben sollten. Und gleichzeitig neben dem Persönlichen und Häuslichen, was manchmal nicht leicht ist, da leben wir in einer Gesellschaft, in einer Welt, die längst aus den Fugen geraten ist und die immer bedrohlicher wird. Denken wir nur an die Wiederauferstehung des Faschismus in Deutschland. Oder denken wir an die Meldungen und Bilder, die wir jeden Tag aus Israel und aus dem Gazastreifen erhalten. Die Weihnachtsgeschichte strotzt vor Bedrohungen und vielleicht tut unsere eigene Geschichte das ja auch. Mitten in dieser Misere stoßen wir als Bibelleser, als Hörer auf einen bemerkenswerten Satz. Und wir haben ihn zum Motto, zum Titel dieses Festgottesdienstes gemacht. Trotz allem fürchte dich nicht. Trotz allem fürchte dich nicht. Wenn man beide Berichte der Weihnachtsgeschichte zusammennimmt, aus Matthäus und aus Lukas, dann stoßen wir 4-mal auf diesen Satz. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Wir hören diese Ermutigung 4-mal und immer aus dem Mund eines Engels. Dieser Satz, fürchte dich nicht, wird zu Josef gesagt. Er wird zu Maria gesagt, zu Zacharias, dem Onkel Jesu, und zu den Hirten bei Bethlehem. 4-mal schickt Gott Boten, um Menschen zu ermutigen und sie wissen zu lassen, Angst ist nicht nötig, nicht heute. Ich meine, das Echo dieser Botschaft, das klingt durch die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit und bis an unseren Ort. Trotz allem, fürchte dich nicht. Dabei gibt es unter Umständen gute Gründe, sich zu fürchten. Im persönlichen wie im gesellschaftlichen Bereich. Und es wäre auch keine Schande, mit Angst durch das Leben zu gehen. Trotzdem ist das eines der Anliegen der Weihnachtsgeschichte. Und warum ist das so? Wie kann Gott das behaupten? Wie begründet Gott das? durch ein Happy End? Durch den Deus ex machina? Durch Rettung in letzter Sekunde? Ende gut, alles gut? Ist es das, was Gott verspricht? Das ist es nicht. Leider, das ist es nicht. So manchen Schmerz und so manche Mühe verhindert und erspart Gott uns nicht. Aber ich sehe in der Weihnachtsgeschichte eine andere, ich meine, gute Begründung für das, was Gott uns zuspricht. Es gibt ein ganz interessantes Detail. Im Lukas-Evangelium, da beschreibt sich der redende Engel als, und ich zitiere, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Was auch immer das genau bedeutet, da ist ein Engel, ein Wesen aus der unmittelbaren Gegenwart des allmächtigen Schöpfers. Wer sich in der Nähe Gottes aufhält, wer an Gottes Seite steht, dem fällt es leicht oder zumindest leichter zu sagen, Angst ist nicht nötig, nicht heute. Anders als die Bewohner der himmlischen Welt können wir Gott nicht direkt sehen. Aber stehen wir Menschen etwa nicht in der Gegenwart Gottes? Befindet sich Gott etwa nicht an unserer Seite? Es ist eine rhetorische Frage, denn wir haben doch vorhin im Bibelwort gehört, sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Gott mag mit den Engeln sein, wunderbar, toll für die Engel, aber die Weihnachtsgeschichte ruft uns zu, Gott ist auch mit uns Menschen. Anders als der Engel Gabriel und doch ähnlich wie der Engel, leben auch wir in der Nähe Gottes. Am 24. Dezember 2023 lebst du in der Nähe Gottes. Und am 25. Dezember wird das nicht anders sein, so wie es bisher nicht anders gewesen ist. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir das gerade spüren können oder nicht. Daher gilt auch für uns, und mit diesen Gedanken möchte ich meine Ansprache beenden, egal was unser Herz uns sagen mag, egal wie viel innerer Aufruhr manchmal in uns stecken mag, egal ob die Lösungen für unsere Nöte sichtbar und greifbar sind, wir werden geliebt und wir werden begleitet und wir werden gehalten von einem Größeren, vom Größten. Und er, dieser Gott, ruft uns zu, Angst ist nicht nötig, nicht heute. So wünsche ich uns allen, dass wir diesen Ruf hören und ihm glauben können und von diesem Ruf gesegnet und verändert werden. Frohe Weihnachten. Mit Worten, die uns die Heilige Schrift hinterlassen hat, möchte ich Ihnen allen, möchte ich euch allen Gottes Segen zusprechen. Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden. Alle Zeit, auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Amen.